PionierInnen der deutschen Wirtschaft. Innovative Ideen aus Deutschland. Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Übrigens bereits Nummer 10. Wir freuen uns wieder sehr auf ein Interview mit starken Frauen von heute. Dieses Mal begrüßen wir das Dresdner Frauenstadtarchiv und stellvertretend für das Team Sarah Thomas. Hallo Sarah.
Hallo. Vielen Dank, dass du uns hier eingeladen hast.
Gern. Wir treffen uns heute zu einem Interview aufgrund eines besonderen Jubiläums. Das Frauenstadtarchiv Dresden wird 2025 30 Jahre alt. Wie, wo und weshalb wurde das Archiv 1995 gegründet?
Ja, also das ist eine etwas verworrene Geschichte, der wir auch quasi noch auf der Spur sind. Was ich auf jeden Fall schon mal weiß, ist, dass am 24. Oktober 1995 der Verein zur Erforschung der Dresdner Frauengeschichte gegründet wurde, was als Trägerverein für das ursprüngliche Frauenstadtarchiv funktioniert hat und, wenn ich das richtig verstanden habe, auch extra dafür gegründet wurde, um für dieses Frauenstadtarchiv quasi als Träger zu fungieren. Und die Gründung hat damals im Stadtarchiv stattgefunden mit Iris Schilke und Cynthia Schwab unter anderem, aber auch Professor Thomas Kübler, der ja der Leiter vom Stadtarchiv ist. Also er war schon immer sehr involviert in die Geschichte und in die Thematik des Frauenstadtarchivs. Und die Idee dahinter war, dass es für Frauen Freiräume geschaffen werden sollten, um unabhängig von den vorhandenen Strukturen die eigene Geschichte zu erforschen. Und es sollte aber auch nicht einfach bloß eine Kopie von bereits existenten Archiven sein, sondern es sollte zum ersten Mal soziale, kulturpolitische, wissenschaftliche und frauenpolitische Aspekte zusammenbringen und mischen und quasi das Konzept neu aufbringen, auch sich mit explizit mit Frauengeschichte zu befassen in Dresden.
Die Frage war jetzt ja noch, wer das Frauenstadtarchiv gegründet hat. Kann man damit sagen, dass Professor Kübler da eigentlich schon der Initiator war?
Zumindest ein Mitinitiator. Mhm. Also ich würde ihn jetzt nicht ganz als einzigen dahinstellen, aber er hat auf jeden Fall, und das muss man auch sagen, im Laufe der Geschichte der letzten 30 Jahre viel dazu auch beigetragen, dass es auch erhalten bleibt. Mhm. Also nicht nur an der Mitgründung, sondern auch an der Erhaltung auf jeden Fall sehr viel ihm zu verdanken.
Und wie lange seid ihr, also du Sarah und deine Mitstreiterin Friederike Berger, schon dabei und wie seid ihr dazu gekommen?
Also ich bin seit 2019 ursprünglich als Projektmitarbeiterin und dann seit 2021 als Projektkoordinatorin im Frauenstadtarchiv Dresden. Und ich bin darüber hingekommen, dass ich schon immer eine Begeisterung oder ein Interesse für die Geschichte von marginalisierten Gruppen habe. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass, obwohl wir ja die Hälfte der Bevölkerung darstellen als Frauen, wir aber nicht zur Hälfte repräsentiert sind. Und deswegen Frauen tatsächlich als marginalisierte Gruppe gilt. Und meine Kollegin Friederike kommt über die Kunstgeschichte und ist über die Kunstgeschichte und über das Modedesign zum Thema Frauengeschichte gekommen, was erstmal ein bisschen, sag ich jetzt mal, abgedroschen klingt. Ja, klar, Modegeschichte ist natürlich Frauengeschichte. Tatsächlich ist es eigentlich de facto lange Zeit nicht so gewesen. Gerade Männer waren viel mehr auf Mode etc. ausgelegt, aber diese Nischenbildung hat sich in den letzten Jahrzehnten einfach so geschoben, dass Modethema Frauenthema ist. Mhm. Und über dieses Thema ist sie dann 2021 auch als Projektkoordinatorin ins Frauenstadtarchiv gekommen.
Haben sich die Aufgaben des Archivs heute gegenüber den Anfangszeiten in den 1990er Jahren verändert?
Ja. Und nein. Also die Grundidee ist noch immer die gleiche, die wir haben. Es geht darum, Räume für Frauenforschung zu schaffen und auch explizit Personengruppen zu erforschen und zu bewahren, also Informationen dazu bewahren, die sonst von anderen Archiven nicht bewahrt werden. Aber was sich verändert hat, ist der Fokus der thematische Fokus. Also während sich die Frauen in den 1990ern hauptsächlich mit den Trümmerfrauen beschäftigt haben und versucht haben, diese noch als Zeitzeuginnen zu gewinnen, bevor sie sterben und ihre Expertise und ihr Wissen verloren geht, haben wir jetzt heutzutage tatsächlich diese 90er-Frauen als Fokus und versuchen, die noch als Zeitzeuginnen zu erhalten, weil tatsächlich jetzt zum Beispiel Iris Schilke, eine der Mitgründerinnen, in den letzten 2 Jahren auch verstorben ist. Mhm. Also jetzt fängt diese Generation an, tatsächlich in unseren Fokus zu rutschen.
Nächste Frage, was sind weitere wichtige Aufgaben heute für euch?
Genau, also wir sehen uns auch nicht nur als Bewahrung, sondern auch zur Mahnung, was Geschichte angeht. Und wir sehen für uns vor allen Dingen davor, vor Rollbacks zu warnen. Also, dass bereits erkämpfte Rechte wieder verloren gehen. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass es CDU-Politiker gibt, die sagen, dass wenn Frauen Robert Habeck wählen, ihnen das das Wahlrecht wieder aberkannt werden sollte, weil sie offensichtlich zu emotional und nicht in der Lage sind, politisch bewusste Entscheidungen zu treffen. Also da kriege ich schon, da wird mir schlecht, wenn ich sowas höre. Also es geht wirklich darum, auch zu bewahren, was in den letzten 100 Jahren erkämpft wurde fürs Frauenrecht. Und aber auch diese Entwicklung natürlich voranzubringen. Und wir können das hauptsächlich durch Bildung machen. Und um diese Bildung stattfinden lassen zu können, müssen wir natürlich recherchieren und sammeln und bewahren.
Das Jahr 2025 ist für euch auch deshalb besonders, weil es im Rahmen 30 Jahre Frauenstadtarchiv ein neues Projekt geben wird. Gefördert wird es durch das digitale Deutsche Frauenarchiv. Der Titel lautet 1995 bis 2025, 30 Jahre Archivierung der Dresdner Frauengeschichte. Erzählst du uns etwas über das Projekt?
Gerne. Es geht in dem Projekt vorrangig um diesen bereits schon erwähnten Verein, den Verein zur Erforschung der Dresdner Frauengeschichte, der vor 30 Jahren gegründet wurde. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, warum ist dieser Verein gegründet, was war der politische oder die politisch-gesellschaftliche Situation, als dieser Verein gegründet wurde, und auch, wie hat sich seine Situation in den laufenden 30 Jahren verändert, warum agiert er heute nicht mehr so und warum hat das Frauenstadtarchiv mehrmals dann auch seine Träger gewechselt, über das Stadtarchiv dann hin jetzt zum heutigen Frauenbildungshaus. Was waren die Situationen, warum ist es so gekommen? Wir wollen auch mit einigen Akteurinnen von damals sprechen, die diese Zeit oder diese Reise begleitet haben, was so ihre Highlights und ihre großen negativen Erfahrungen zu dem Zeitpunkt waren. Und das Ganze soll dann enden mit einer kleinen Ausstellung und einer einer Abschlussveranstaltung, wo auch so ein bisschen so unsere Highlights im Bestand gezeigt werden. Also wir haben von Kuriositäten, sage ich jetzt mal, bis zu wirklich auch politisch relevante Aspekte viel bei uns im Archiv. Zum Beispiel Entwürfe von Ingeborg Geisler, die diese berühmten Schwerter zu Flugscharen Aufnäher entworfen hat. Wir haben aber auch den Reisekoffer der Schauspielerin Pauline Ulrich. Also so mehr so als Kuriosität. Er war leider leer, als wir ihn entdeckt haben. Ich hätte mich sehr gefreut, ihn aufzumachen und ein paar noch private Sachen von ihr drinnen zu finden. Wir haben aber zum Beispiel auch damals, als es darum ging, eine neue sächsische Verfassung aufzusetzen, viele Einlassungen von Frauenvereinen, die quasi sich aktiv damit zugetragen haben, dass diese Verfassung mehr sich auch um Gleichberechtigung und Gleichstellung einsetzt.
Das ist auch so eine Idee, darüber mal eine Folge zu machen, was da eigentlich, was die Frauen da praktisch bewirkt haben und wie die mitgewirkt haben an der Erstellung der sächsischen Verfassung. Ist auch nochmal eine interessante Sache. Wisst ihr schon, wo ihr diese Ausstellung und die Abschlusspräsentation macht? Ist das schon irgendwie geplant?
Genau, das ist mit Professor Dr. Kübler im Stadtarchiv wird das definitiv stattfinden, weil da auch einfach die Räumlichkeiten und weil das ja dann wirklich von A bis Z quasi dann die Reise dann da stattgefunden hat.
Und angekündigt dann wird das auch auf eurer Website
rechtzeitig. Genau, sie wird dann im Herbst passend zum Jubiläum dann im Oktober, November stattfinden. Ja.
Auch das Projekt Frauen bewegtes Dresden, Frauenvereine und Organisationen der Transformationszeit um 1990, gefördert von Land Sachsen und Stadt Dresden, ist beantragt und wartet aufgrund der Haushaltssituation noch auf Bewilligung.
Genau, und da wollen wir uns um einen ähnlichen Zeitraum beschäftigen. Also es geht um die 1990er Jahre und um diese Vereine und aber auch Einzelpersonen, die sich zu der Zeit für die feministischen Themen engagiert haben. Dann aber losgelöst von uns als Einzelverein, sondern die generelle Gesellschaftssituation in Dresden und auch Sachsen hinaus ein bisschen uns anschauen. Wer war damals Akteurin? Wer hat warum agiert, wollen uns zum Beispiel auch mit der ersten Gleichstellungsbeauftragten für Frau und Mann, Brunhild Friedel, jetzt leider auch vor kurzem verstorben. Oder es gab zu der Zeit zum Beispiel eine erste und letzte Beauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Karin Franke. Also solche Stimmen wollen wir dann so ein bisschen beleuchten. Hm.
Ihr publiziert selbst, bereitet Veranstaltungen und Ausstellungen vor. Es gibt bei euch verschiedene Bildungsangebote. Ihr forscht zu unbekannten Frauenbiografien, nehmt Nachlässe entgegen. Kurzum, ihr habt jede Menge zu tun. Ist das zu zweit überhaupt zu schaffen?
Nein. Tatsächlich muss man ein bisschen unterscheiden zwischen unserer projektgeförderten Arbeit und was bei uns tatsächlich eher ehrenamtlich passiert. Gerade die Archivarbeit ist mehr auf der ehrenamtlichen Schiene tatsächlich. Und wir müssen einfach wirklich immer gucken, was stellen wir uns eigentlich vor am Anfang des Projekts, was würden wir gerne alles machen und was lässt sich wirklich tatsächlich eigentlich umsetzen. Da fällt manchmal viel auch wieder an der Seite runter, weil es einfach nicht in der Zeit schaffbar ist. Und manchmal kommen dann aber auch spontan neue Veranstaltungen und Projekte hinzu, die sich dann einfach im Laufe des Projekts ergeben haben. Genau. Aber tatsächlich muss man sagen, dass bei uns ganz viel, Gott sei Dank, auf ehrenamtlicher Basis auch passiert. Sonst wäre viel nicht zu machen.
Also da habt ihr noch weitere MitstreiterInnen?
Genau. Wir haben aktuell 3 Ehrenamtliche, die regelmäßig kommen und uns sehr, sehr in unserer Arbeit unterstützen. Gerade was das Erfassen von Archivbeständen angeht, das könnten wir gar nicht leisten. Unsere Bürowände stehen alle voll und ich scherze immer gerne, dass ich irgendwann als Rentnerin noch als Ehrenamtliche kommen werde und immer noch diese gleichen Kisten bearbeiten werde. Weil es einfach, es ist natürlich schön, dass die Sachen reinkommen und das wollen wir natürlich auch, aber es ist einfach in unseren Stunden nicht machbar.
Eure Initiative sind vielfältige Projekte zu verdanken. So gibt es seit kurzem das Internetportal Dresdner Frauen Online-Archiv. Beschreibst du kurz, worum es dabei geht?
Gerne. Also das ist, wir haben es nicht erfunden. Es baut auf dem bereits vorhandenen Frauen-Wiki Dresden auf, das bereits 2002 ursprünglich veröffentlicht wurde von Iris Schilke. Deren Idee war, dass Wikipedia ganz strenge Relevanzkriterien hat und die oftmals leider nicht erfüllt werden können für Frauen. Es passiert auch, dass Biografien erstellt werden und dann wieder gelöscht werden, weil sie die Relevanzkriterien nicht erfüllen. Und da gibt es so einen kleinen Side-Note, die witzig traurig ist. Und zwar zählt es zum Beispiel als Relevanzkriterium, wenn eine Person eine Straßenbenennung hat. Also wenn eine Straße nach der Person benannt wurde, dann heißt es für Wikipedia, guck mal, die Person war wichtig. Um aber für eine Person eine Straßenbenennung durchsetzen zu können, muss sie gut erforscht sein. Und wenn es da nicht mal einen Wikipedia-Eintrag zu der Person gibt, dann ist es schwierig, überhaupt einen Forschungsansatz zu finden, sodass sich quasi das ein ewiger Kreislauf ist. Ohne Straße kein Wikipedia und ohne Wikipedia kein Straßennameneintrag. Und deswegen war die Idee halt, diese Wikipedia-unabhängige Plattform zu gründen, wo wir selber entscheiden können, welche Personen sichtbar sind und welche nicht, beziehungsweise uns dafür einsetzen können, dass die unsichtbar gemachten Personen sichtbar werden. Und tatsächlich können wir dadurch auch, weil wir sogenannt redaktionell bearbeitet sind, also jemand setzt sich hin und prüft diese Einträge, das machen wir, dienen wir auch als Quelle für Wikipedia, sodass quasi ein Wikipedia-Eintrag dann auch entstehen kann, weil jemand uns zitieren kann. Und Iris Schilke hat das 1994 tatsächlich als Lexikon schon angefangen, hat dann 1997 dieses Lexikon auch online gestellt und hat es dann 2002 in diesem Wiki-Format, wo quasi jeder mitarbeiten kann, gegründet. Und das war aber für uns redaktionell nicht machbar, dass ständig jemand reinschreibt, sage ich jetzt mal, und wir das dann kontrollieren, was jemand anderes macht. Deswegen haben wir jetzt diese Biografien, die also bereits vorhanden sind, genommen und in dieses redaktionelle Format übertragen. Es gibt weiterhin aber die Möglichkeit zu partizipieren. Also es gibt ein Kontaktformular, wo Informationen eingetragen werden können, die jemand anderes hat, sodass wir quasi dann auch gerne Informationen von anderen mit einbauen können.
Und melden kann man das auch wieder über eure Website. Nimmt man Kontakt mit euch auf und...
Genau. Also wir haben dieses Frauen-Wiki, nennen wir das immer noch so ein bisschen unter der Hand, aber es heißt jetzt Frauen Online-Archiv Dresden, weil es jetzt kein Wiki-Format mehr in dem Sinne ist. Mhm. Genau, es hat seine eigene Internetseite, das Frauen-Online-Archiv Dresden, angelehnt an unser Frauenstadtarchiv Dresden. Und genau, und da gibt es, wie gesagt, unten auf jeder Seite, auf jedem Eintrag immer auch gleich dieses Weißt du mehr? Dann schreib uns gerne. Ansonsten ist das zum Beispiel auch eine Arbeit, die bei uns eine Ehrenamtliche übernimmt, dass sie quasi sich um das vor das alte Frauenwiki setzt und diese Einträge raus. Ja. Also wer zum Beispiel auch Interesse hat, einfach diese Frauen sichtbar zu machen, kann sich auch gerne bei uns melden und sich daran engagieren.
Okay, sehr schön. Ein weiteres wichtiges Projekt des Frauenstadtarchiv Dresden ist die Fortführung des Vorhabens, mehr Straßen in Dresden nach Frauen zu benennen. Die erste Broschüre dazu mit dem Titel Straßennamen in Dresden reine Männersache erschien 2004 und enthielt eine ganze Riege unbekannter Frauennamen. Kürzlich habt ihr den vierten Teil veröffentlicht. Die neue Broschüre heißt Auf die Straßenschilder, fertig, los, Frauen im Dresdner Stadtbild und erschien zum Jahreswechsel 2023/2024 im Donatus Verlag. Erneut mit bekannten und auch unbekannten Frauennamen. Die Zahl bedeutender Frauen in Dresden scheint ja beinahe grenzenlos zu sein.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Es ist auch tatsächlich ein bisschen dem geschuldet. Also es liegt nie an einem Mangel an Frauenpersönlichkeiten, dass diese Frauenpersönlichkeiten nicht repräsentiert sind. Es geht wirklich darum, dass denen auch oftmals gesellschaftlich keine Bedeutung zugemessen wird. Da gibt es diesen sogenannten Matilda-Effekt, der besagt, dass die Person, von der ich schon mal gehört habe, die nämlich als wichtig war, weil von der habe ich ja schon gehört. Und wenn ich aber von der Person noch nicht gehört habe, dann kann sie ja gar nicht wichtig sein. Wenn sie aber nicht wichtig ist, dann oder als wichtig eingeschätzt wird, dann werde ich auch weiterhin nicht von ihr hören. Sodass es auch wieder so ein Teufelskreislauf ist. Und wir versuchen halt, diese Frauen dann in den Fokus zu rücken, damit sie auch eine Aufmerksamkeit erlangen können, damit sie dann auch in ihrer Bedeutung hochgestuft werden können.
Mhm. Wie kommt man zu der Broschüre?
Die kann man bei uns sich einfach online bestellen, also einfach eine Mail schreiben. Wir schicken die gerne kostenlos zu. Also das ist halt auch über die Fördergelder schon bereits abgeglichen. Deswegen bei uns sind fast alle Sachen immer kostenlos. Sie kann auch gerne bei uns einfach digital von der Homepage runtergeladen werden. Die PDF ist auch Screenreader geeignet und damit auch vermindert barrierefrei. Genau.
Und was ist Inhalt der neuen Broschüre?
Genau, also wir haben das so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits natürlich diese Liste an Frauenbiografien, um diese Frauen ins Bewusstsein zu heben. Die andere Seite ist das aber auch, das ein bisschen so in den Kontext zu setzen. Wir haben verschiedene Essays, die sich so ein bisschen von verschiedenen Blickwinkeln dem Thema nähern. Einerseits zum Beispiel auch der Frage, warum sind denn Frauen immer noch so unterrepräsentiert. Also es ist wirklich erstmal sich mit dem Hintergrund des ganzen Themas beschäftigt. Aber auch muss man sagen, alle Männer oder viele Männer, die heute auf Straßennamen stehen, würden nach den heutigen Relevanzkriterien einer Straßennamenbenennung überhaupt nicht mehr benannt werden. Aber sie stehen, bleiben weiterhin drauf. Und das mal zu hinterfragen, warum ist das eigentlich so? Gibt es da Ansätze, das zu ändern? Damit beschäftigen wir uns auch in einem Essay. Und außerdem mussten wir feststellen, dass sich die Entwicklung, seitdem es darauf geachtet wird, dass mehr Frauen auf Straßenschildern kommen, seit den 90er Jahren, die Entwicklung zwar vorangeht, aber so langsam. Jemand hat mal ausgerechnet, ich glaube, es müsste 700 Jahre dauern. Also diese Lücke ist faktisch nicht schließbar. Und wir haben gesagt, okay, dann muss es andere Wege geben, um Frauen im Stadtbild sichtbarer zu machen. Und damit beschäftigt sich auch ein Essay, um zu gucken, was sind denn für Wege? Zum Beispiel in den Museen müssen viel mehr Ausstellungen sich den Künstlerinnen widmen. Auf den Bühnen müssen viel mehr Komponistinnen aufgeführt werden. Und das führt sich endlos weiter. Ja.
In diesem Zusammenhang gibt es ja noch die städtische kommunale Arbeitsgemeinschaft Straßennamen. Ihr seid da ebenfalls Mitglied. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Stadt Dresden? Finden eure Wünsche Gehör, mehr Straßen in Dresden nach Frauen zu benennen?
Ja, also die Zusammenarbeit mit der Stadt Dresden ist prinzipiell sehr gut. Das zeigt sich auch daran, dass wir als einziges Mitglied festgeschrieben sind. Also es ist wirklich auch ein Wunsch der Stadt Dresden, unsere Stimme auch gehört finden zu lassen. Das Problem in dem Sinne ist, dass wir als AG Straßennamen aber nur ein beratendes Gremium sind. Wir beschließen nicht, wonach die oder nach wem die Straßen benannt werden. Wir können, das machen die Bezirksbeiräte, wir können quasi nur eine Empfehlung abgeben. Und die Bezirksbeiräte können sich daran halten, müssen sie aber nicht. Das heißt, wir können sagen, okay, die Person XYZ finden wir eigentlich höchst ungeeignet und die können es trotzdem machen. Andererseits können wir sagen, schaut doch mal hier, die Person, die wäre wirklich für diese Straße geeignet, müssen sie aber nicht annehmen und können dann die Person nach jemand anderem benennen. Also wir können eine wissenschaftliche Einschätzung zu der Person geben, können sagen, hier, die Zeit zur NS-Zeit war vielleicht nicht so gut von der Person genutzt, aber was sie dann damit machen, ist eine andere Sache. Ne? Und wir bringen auch oftmals Vorschläge ein, die dann aber auch nicht zwangsweise umgesetzt werden.
Stellt sich die Frage, ob da wieder prozentuale Anteil der Stadtbeiräte und Stadtbeirätinnen ist?
Das ist eine gute Frage, dem müsste man mal nachgehen. Generell kann ich dir aber sagen, dass es alles, was Frauenrepräsentation angeht, egal welches Thema, ist es immer ein ähnlicher Prozentsatz. Ich habe mich mal damit beschäftigt über Bürgermeisterinnen im Land Sachsen. Es geht um Repräsentation, wie viele Schulen sind nach Frauen benannt. Es ist immer ungefähr der gleiche Prozentsatz, 10%. Ja. Und man muss dazu sagen, gerade was PolitikerInnen angeht, je niedriger der Rahmen wird, also von Bundesebene zu kommunaler Ebene quasi absinkend, wird der Prozentsatz immer niedriger.
Dann bin ich jetzt auf deine Antwort gespannt bei der Frage und wie heute eigentlich die prozentuale Verteilung der Straßennamen in Dresden, also der weiblichen Namen gegenüber der männlichen Namen ist.
Genau, also wenn man sich nur die Straßen annimmt, die nach Personen benannt sind, dann haben Frauen aktuell, ich glaube, der Standzahl ist aus dem Jahr 2022, sind es 11,6%, Männer liegen bei 87,1%, also eine deutliche Diskrepanz.
Da ist natürlich die nächste Frage und die nächste Antwort interessant, wie der Anteil im Vergleich zu anderen deutschen Städten oder auch europaweit ist.
Ja, also deutschlandweit gibt es gar nicht so große Schwankungen. Leipzig liegt bei 9%, Hamburg mit Spitzenreiter bei 14,8%. Da liegt also Dresden mit 11% im guten Mittelfeld. Europaweit sind die Prozentzahlen klaffen tatsächlich ein bisschen weiter auseinander. Da ist Athen so ein bisschen das Schlusslicht mit 4,5%, während Bern bei 20,7% liegt. Und da muss man aber natürlich auch noch dazu sagen, dass sich das ganz schnell aber auch in Relation setzt, dass nicht alle Länder wirklich ihre Straßen nach Personen benennen. Und da machen natürlich dann ein, zwei Straßen, machen dann sehr viele Prozentzahlen teilweise aus. Es ist aber auch schwer zu sagen, also die Zahlen für Dresden, die haben wir selber ausgezählt. Deswegen können wir wirklich sagen, was wir gewertet haben. Man kann aber nicht, wenn man jetzt Zahlen von externen Stellen hernimmt, immer sagen, was wurde alles gewertet. Wurden zum Beispiel auch Märchenfiguren oder Heiligenfiguren als Frauen mitgezählt? Das haben wir zum Beispiel nicht gemacht. Also wir haben wirklich nur Personen, die wirklich existent waren, als nach ihnen benannt gewertet.
Ist euch bekannt, ob es auch in anderen deutschen und europäischen Städten Initiativen gibt, mehr Frauen auf die Straßenschilder zu bekommen?
Jein. Ich weiß, dass es auf jeden Fall in vielen Städten feministische Projekte gibt, die sich das auf die Fahnen schreiben. Auch in Frankreich, England gibt es Projekte, die sich explizit dafür einsetzen, die diese zählen. Inwiefern das in der Stadt selber, also in der Verwaltung wirklich, das kann ich so nicht sagen.
Unbedingt erwähnenswert ist auch die Initiative Frauenorte Sachsen vom Sächsischen Landesfrauenrat e.V. Da seid ihr ja Teil des Fachbeirats. Welche Frauenorte Sachsen sind während des Bestehens des Frauenstadtarchiv Dresden in Dresden entstanden?
Also insgesamt gibt es, glaube ich, 40 aktuell in ganz Sachsen. Das Frauenstadtarchiv war früher schon mal Teil des Fachbeirats. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, wer da immer jetzt gerade entstanden ist in der Mitarbeit. Aber seitdem ich und Friederike Berger damit sind, sind Lilly Elbe und die zwei Schwestern Dr. Gertrud Wiegand und Dr. Johanna Wiegand von der TU Dresden mit einem Frauenorteschild beehrt worden.
Und gibt es da bereits Pläne für 2025?
Ja, in Dresden Gertrud Linke, die Architektin, Und ansonsten gibt es 4 weitere Orte in Leipzig, Meißen, Stolberg und Chemnitz. Mhm. Es wird auch immer darauf geachtet, dass sich jetzt das nicht alles auf Leipzig und Dresden konzentriert, sondern auch ein bisschen in die ländlichen Regionen gegangen wird. Ja.
Wir haben uns ja über die Spurensuche nach unbekannten Dresdner Frauen kennengelernt, wobei mir gar nicht mehr ganz klar ist, wann und wie wir uns das erste Mal begegnet sind. Inzwischen haben wir die ersten gemeinsamen Projekte durchgeführt, wie die Produktion einer Podcast-Folge über die Dresdner Architektin Gertrud Linke. Heute treffen wir uns, um über eure Arbeit für das Frauenstadtarchiv zu sprechen, und die nächsten gemeinsamen Projekte sind auch schon in Planung. Wie wichtig ist für euch in diesem Zusammenhang gesellschaftliches Engagement durch Dresdner Bürgerinnen und Bürger?
Sehr wichtig, tatsächlich, weil wir erstens ja nicht im luftleeren Raum agieren können. Mhm. Also wenn das Ganze nicht auf fruchtbaren Boden fällt, dann können wir unsere Arbeit machen, wie wir wollen, aber sie wird dann nicht angenommen. Also es muss schon auch Menschen geben, die sich dafür einsetzen, dass diese Arbeit gemacht wird. Und andererseits habe ich ja vorhin schon erwähnt, funktioniert bei uns sehr viel über Ehrenamt. Hm. Ohne diese ehrenamtlichen Engagements würden wir auch als Verein nicht funktionieren. Hm. Also nicht nur wir als FSA, sondern auch wir als FBH würden nicht funktionieren ohne Ehrenamt. Und drittens ohne Menschen, die unsere Angebote annehmen, die uns auf Instagram folgen und unsere Stories liken, die zu unseren Veranstaltungen kommen, sich unsere Vorträge anhalten, wäre unsere Arbeit natürlich auch sinnlos.
Hm. Kann man eure Arbeit in irgendeiner Weise unterstützen?
Ja, wie gesagt, und das können wir nur immer und immer und immer wieder sagen, unterstützt uns gerne ehrenamtlich. Und das muss auch gar nicht so sein, dass jemand Montag bis Freitag jeden Tag zu uns reinkommt. Das kann auf unterschiedlichste Weisen erfolgen. Es reicht auch, wenn jemand mal sich für eine Stunde zu Hause hinsetzt und zum Beispiel so eine Biografie aus dem Frauenwiki überträgt. Das kann mit sein, dass die Person bei uns im Büro sitzt und mit diese Kisten erarbeitet, die ich vorhin gesprochen habe. Ja. Also da gibt es individuell so viel, was auch an die eigenen Bedürfnisse und Talente und Interessen angepasst werden kann. Mhm. Genau, also das ist ein Punkt. Und die andere Seite ist tatsächlich, dass wir für unsere Förderung immer einen gewissen Eigenanteil brauchen. Und der Eigenanteil kann tatsächlich bei uns nur hauptsächlich aus Spenden entstehen, weil unsere Veranstaltungen kostenlos sind. Und wir versuchen immer ein bisschen auch über Honorare reinzubringen, wenn wir für Vorträge gebucht werden. Mhm. Aber das reicht bei weitem nicht aus, um diese Eigenanteile zu decken.
Mhm. Sarah, nennst du uns nochmal eure Website?
Ja, also von uns selber, vom FSA, ist es frauenstadtarchiv.de und von unserem neuen Online-Archiv Frauen-Online-Archiv Dresden.
Sarah Thomas, ich danke dir sehr für das Interview.
Danke, dass wir zu dir kommen durften oder dass ich zu dir kommen durfte und dass du uns ein bisschen über unsere Geschichte hast erzählen lassen.
Auf jeden Fall. Das war unser Interview mit Sarah Thomas vom Frauenstadtarchiv Dresden. Wir danken euch fürs Zuhören, hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Abonniert dafür am besten unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und empfehlt uns gern weiter. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion von C90.